Bei uns beiden ist es verschieden, weil ich habe ja an der Filmhochschule studiert, 16 Jahre nachdem Brasch dort war und von der Schule geflogen ist. Und man kannte ihn als Mythos, man wusste, dass er da schon aufgefallen ist, weil er eben Flugblätter geworfen hatte mit einer Truppe zusammen und 1968 daraufhin ins Gefängnis gekommen ist. Und dann wusste man über sein Werk nur sehr schmal, weil es gab ein Poesiealbum. Das hatte ich auch gelesen, es sind Gedichte von ihm, die sehr schön sind. Und ich habe mir noch von meiner Großmutter einen Roman von ihm, den Roman damals von den Petern sterben die Söhne, aus dem Westen mitbringen lassen. Das war's. Und weil weiter mehr gab es nicht im Osten zu sehen. Und dann nach der Wende war die zweite Begegnung durch Joachim von Tietinghoff. Das war mein erster Produzent im Westen. Und da war gerade Brasch raus. Der hatte Passagier gedreht mit Tony Curtis. Und Tietinghoff hat mir damals viel über Brasch erzählt. Und so kam diese Annäherung und so kam diese Faszination. Und dann der zweite Schritt war, dass viele, viele Jahre später im Zeitsprung und Christian Grandrath auf mich zukamen und einen Braschfilm machen wollten. Da gab es auch schon was Schriftliches, aber dann bin ich auf Thomas zugegangen, Thomas Wendrich, weil ich eben mit ihm Freischwimmer gemacht hatte und mir sicher war, wenn ich das schaffe, schaffe ich es nur mit Thomas.
Also ich hatte sozusagen eine Ausbildung als Schauspieler und 10 Jahre habe ich am Berliner Ensemble gespielt und in der Zeit lebte Thomas Brasch im Grunde genommen neben dem Berliner Ensemble in seiner Wohnung. Daher geisterte er eigentlich immer herum und das war aber nur eine Bestätigung dessen, dass es da einen großen Autor und Rebellen gab. Denn ich hatte sehr zeitig mit 18 die Übersetzung von Tschechow von ihm gelesen, also Theaterstücke, und fand die so toll und so überzeugend, dass ich mir sozusagen auf diesem Weg diesen Mann erschlossen habe, eher vom Theater kommend, und bin dann auf Lyrik von ihm gestoßen, die ich so toll und auch nicht erreicht von anderen entdeckt für mich habe. Und ja, das war sozusagen der Erstkontakt. Und dass er heute so unbekannt ist, weil Sie das sagten, das war eigentlich ein Hauptanlass letzten Endes, diesen Film zu machen, weil er wiedergelesen werden sollte. Und so viel ich gehört habe, sind die Titel zurzeit stark nachgefragt. Ja.
Thomas Brasch war ja kein einfacher Mensch. Er wird beschrieben als rücksichtslos, abweisend, manchmal auch verletzend, aber ein besessener und ein leidenschaftlicher Künstler. Was wünschen Sie sich, was soll das Publikum aus diesem Film mitnehmen?
Und zwar ganz wichtig, dass es kein bildungslastiger Film ist, wo man das Gefühl hat, man muss vorher unbedingt was von Brasch gelesen oder seine Filme gesehen haben oder seine Übersetzungen oder alles, was er so ein breites Werk, sondern dass man unvoreingenommen hineingehen kann und man begegnet einem Menschen, nachdem wir uns ein bisschen sehen in unserer heutigen Zeit, die so erstarrt ist in politischer Korrektheit, wo wir so die Stimmen, wie man früher auf Philosophen, auf Dichter hörte, das gibt's ja heute kaum noch. Ne? Heute werden, wenn Fußballer irgendwie Impfgegner sind, dann wird es ein Riesenthema. Aber von unseren Künstlern, von den Dichtern, wird die Stimme, hat nicht mehr diese Wichtigkeit. Ne? Und in den Talkshows sitzen dauernd Journalisten und Politiker, gegen die man ja nichts hat. Aber es ist nicht gefüllt, sage ich mal, in der Tiefe, in der Intensität, wie es dann doch Dichter tun können, wie sie denken. Die natürlich auch anders denken als tagesaktuell und tagespolitisch. Und das fehlt uns. Und Brasch ist so jemand, der aus dem Bauch heraus mit einem hohen Intellekt vieles analysiert hat, woran wir heute leiden, zum Beispiel Rechtsruck. Da hat er schon drüber geschrieben in den 70ern. Er war jemand, der sehr detailliert auf die Gesellschaft geschaut hat. Und ich glaube, dass er auch für junge Leute ermunternd ist, dass Rebellion und Verweigerung Freude machen kann, dass es nicht nur Quälerei ist, dass wir gerade in so einer Welt sind, wo so Work-Life-Balance ein großes Thema ist, aber dass es gut ist, auch zu widerstehen und sich zu verweigern und dass es gut ist, sich genau zu informieren, nicht alles zu glauben, was man aufgetischt bekommt oder was man im Internet liest, sondern mehr in die Tiefe zu gehen. Und das ist auch der Film ist eine Aufforderung, sozusagen sich als Persönlichkeit den Dingen zu stellen und dass es das Leben reicher macht und nicht armer macht, wenn man sich sozusagen den Dingen stellt und sich verweigert. Heißt es nicht, dass das Leben in der Isolation endet, sondern man lernt dadurch auch viele Menschen kennen. Auch im Widerstand vereinigt man sich gut und das soll der Film auch darstellen.
Was mich so ein bisschen überrascht hat, die Jugend in der ehemaligen DDR war ja durchaus auch unangepasst. Die waren rebellisch und natürlich auch sehr, sehr mutig. Das ist ja in Filmen, die wir bisher so über die Ex-DDR gesehen haben, weniger Thema gewesen. Das war Ihnen sicherlich besonders wichtig.
Na, da haben wir im Grunde genommen mal tatsächlich nach 30 Jahren die Gelegenheit, etwas gerade zu rücken. Ich denke ja auch darüber nach, unentwegt, wieso dieses Bild so schief ist über die DDR. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass vor allen Dingen Filme über die DDR gemacht wurden von Leuten, die nicht in der DDR groß geworden sind, die beziehungsweise sehr politisch auf dieses Land geschaut haben und niemals sozial. Und da müssen wir einfach sagen, also wir hatten großen Spaß, wir sahen auch sexy aus, wir hatten auch rebellische Freunde und wir konnten auch lesen und schreiben und wir haben sozusagen als DDR-Bürger auch ein tolles Leben gehabt hinter dem Eisernen Vorhang. Insofern ist Thomas eigentlich wie so ein Garant dafür, dass man auch mutig sein kann mit Geist, dass man unerschrocken sein kann mit einer Haltung und dass man nicht unbedingt gleich tot ist, wenn man mal sagt, wie man darüber denkt. Und was mir besonders an Thomas gefällt, ist, dass er zu den Dingen, die er kritisiert hat und sicher auch innerhalb der DDR zu Recht kritisiert hat, immer eine Lösung hatte, immer einen Vorschlag hatte, immer eine Meinung hatte, wie man es besser machen kann. Und das fand ich überzeugend in jeglicher Hinsicht. Und darüber hinaus ist er tatsächlich so ein Autor, den man, wenn man die Texte von ihm hört, einfach mit großer Freude wiederlesen kann.
Vor allem die Gedichte, die ja auch zitiert werden im Film, haben mich unglaublich beeindruckt. Sie haben den Film in Schwarz-Weiß gedreht. Was war ausschlaggebend für diese Entscheidung?
Es sind drei Gründe, wenn Sie heute ins Internet gehen und die Fotos suchen nach Brasch, wenn Sie seine Filme gucken, auch die Dokumentarfilme bei Ihnen, die sind, sage ich mal, 80% in Schwarz-Weiß. Also unsere Erinnerung an Brasch ist in Schwarz-Weiß und das fand ich gut, dass wir das sozusagen einhalten. Und dann haben wir, da wir mit verschiedenen Wirklichkeitsebenen, Zeitebenen spielen, ist natürlich Schwarz-Weiß so eine Art Übermalung, Verwischung. Das fand mir ganz wichtig, dass man irgendwie nicht so eine Einführung hat und sagt, okay, also ich immer so banale Dinge, Vergangenheit in Schwarz-Weiß und Gegenwart in Farbe oder Westen in Farbe und Schwarz-Weiß der Osten. Also all diese Vereinfachung, Schwarz-Weiß hat uns sozusagen weggeholt vom Naturalismus und bringt sozusagen eine Überhöhung rein. Und dann lieben wir auch Schwarz-Weiß, also wir mögen beide Schwarz-Weiß-Filme und wir haben auch früher immer Schwarz-Weiß-Fotografie gemacht. Man hat sozusagen dann eine Beziehung dazu und wenn man die Gelegenheit hat, ich denke immer eher danach, warum ich Farbe mache und wenn ich Farbe mache, dann muss mir dazu auch was einfallen.
Also bei mir gibt es auch noch so eine interessante, für mich so eine Erkenntnis. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr hatten wir zu Hause einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich habe die Klassiker alle in Schwarz-Weiß gesehen und fand die total überzeugend und in Schwarz-Weiß. Und später dann auf der Drehbuchakademie hatten wir Filmgeschichte und ich kriegte die Klassiker wieder präsentiert und sie waren in Farbe. Und ich bin überhaupt vom Glauben abgefallen, wie diese tollen Schwarz-Weiß-Filme jetzt bunt sein können. Insofern gibt es da so eine schwarz-weiße Bildung beinahe im Filmischen und ja, das gefällt mir sehr gut.
Vielleicht ein oder zwei Sätze zu Ihrem Hauptdarsteller Albrecht Schuch. War der von vornherein vorgesehen für die Rolle? Haben Sie sich den Albrecht Schuch als Hauptdarsteller gewünscht von Anfang an?
Also ich kannte Albrecht von einer Arbeit zum NSU-Komplex. Da hat er den Uwe Mundlos gespielt, 2015. Ich hatte das Buch geschrieben für diesen Film und Albrecht hatte eine unglaubliche Performance dieses Mörders gegeben. Ich wusste, dass Albrecht mit Sprache unglaublich genau umgehen kann und ich wusste aber auch, dass er also körperlich und seelisch hinter diesen Figuren sozusagen als Mensch verschwindet und zu dieser Person werden kann. Das wusste ich und ich war sehr froh, dass wir mit Andreas da eigentlich sehr einig waren, von Anfang an mit Albrecht zusammenzuarbeiten. Ich bin dann als Autor immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich weiß, wenn es dann zum Drehen kommt, hatte ich auch schon erlebt, dass der eine oder andere dann keine Zeit hat. Aber Albrecht war ja ein großes Glück, dass das von Anfang bis zum Ende sozusagen unsere Wahl war.
Also beide, also sowohl Albrecht Schuch als auch Jelle Hase waren von Anfang an, es gab nie eine andere Variante. Also waren immer die beiden, waren schon klar von Anfang an. Also obwohl man sie dann später anspricht, weil wir immer erst, also ich mag das nicht so gerne, man Sachen, die noch nicht wirklich finanziert sind, schon verspricht und die Leute dann enttäuscht. Wir hatten sie immer im Kopf, wir haben niemand anderes gedacht, aber wir haben sie natürlich erst angesprochen, als wir wussten, der Film ist finanziert und der wird auch gemacht. Aber in unserem Kopf, wir haben immer, wenn wir über die Figuren nachgedacht haben, die beiden im Kopf gehabt. Und dadurch, also die Einzige, die wir gesucht haben, war wirklich die rumänische Schauspielerin, die Ilona Jakob, die wir für die Sander-Rolle hatten. Das war eine wirklich langwierige Suche. Und den Vater Brasch von Brasch, den haben wir auch länger gesucht. Alles andere war, dass ich mal doch eher, weil auch alle sich freuen, wenn sie mitspielen können in seinem Film, war er sehr einfach zu besetzen.
Ich habe eine Dokumentation über die Familie Brasch gesehen und auch über Thomas Brasch. Der Film, obwohl er 2,5 Stunden lang ist, der Film deckt nicht alles ab. Sie mussten doch einige Zeitsprünge machen. Haben Sie mal darüber nachgedacht, das eventuell als Serie zu verfilmen?
Nein, niemals. Also das ist ein Film über einen Menschen, der sozusagen dessen Wesenskern wir versuchen, sowohl als Mann, als Dichter, als Rebell zu entdecken und auch darzulegen. Wir haben dafür eine Auswahl an Ereignissen gefunden, die wir sehr treffend finden. Und es ist tatsächlich kein um Vollständigkeit bemühter Film, denn das ist bei diesem Leben tatsächlich zum Scheitern verurteilt. Wenn Sie das jetzt so sagen mit der Serie, könnte man darüber nachdenken und ich würde dann aber ausgehend erstmal als allererstes versuchen, das Leben seiner Mutter zu untersuchen, denn wir mussten uns tatsächlich ein bisschen beschränken, was die Eltern angeht, und die haben die eigentliche Wahnsinnsbiografie vor Thomas. Und das würde mich sehr reizen.